Durch Gottes Gnade darf ich hier stehen und sein Wort verkündigen, und so spreche ich Ihnen und euch zu. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zu Beginn eine Frage. Was macht einen guten Film aus? Es gibt ja ganz unterschiedliche Filme. Jeder mag vielleicht eine andere Art Film. Aber ich bin mal offen für Antworten. Was macht einen guten Film aus? Einfach mal reinrufen. Man schläft nicht dabei ein. Okay. Ein Happy End, dass er einen berührt. Genau. Ein bisschen Action muss dabei sein, da bin ich ganz bei dir. Popcorn muss dabei sein, er soll nicht zu grausam sein. Einen Sinn haben. Oh ja, ich habe mal einen Film geguckt, der war so unklar, den hatte ich tatsächlich ausgemacht, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe, wie das alles zusammenhängen soll. Ja, vielleicht allgemein eine gute Story, gute Schauspieler. Katharina und ich hatten mal die Chance, ich glaube, es war am Eheabend, wo wir Babysitter hatten und haben gesagt, heute gehen wir ins Kino. Es war eigentlich kein großer Film auf dem Programm. Dann haben wir uns einen ausgesucht und der Schauspieler, der hat mich total beeindruckt. Also der hat das richtig gut gespielt, kein namhafter und so weiter, jedenfalls für mich nicht. Also gute Schauspieler, ja, vielleicht auch beeindruckende Bilder, Landschaften und so, also ja, das Setting. Genau, Happy End haben wir schon gesagt. Ganz oft sieht der Spannungsbogen ja so aus. Es gibt so einen angenehmen, seichten Einstieg, alles ist schön. Und dann auf einmal kommen Probleme hinzu, vielleicht eine Bedrohung, Gefahr. Und das scheint sich immer mehr zuzuspitzen. Und dann wird vielleicht irgendjemand zum Helden. Und zum Schluss wendet es sich zum Guten. Happy End. Ende gut, alles gut. So ist es zumindest ganz oft. Und Stefanie hat es gesagt, also ich schaue auch gerne Actionfilme, ich schaue sehr gerne James-Bond-Filme. Und da trifft ja diese Beschreibung, dieser Spannungsbogen, den ich gerade gesagt habe, immer sehr gut zu. Da ist natürlich James Bond der Held und der wendet dann letztlich doch alles zum Guten. Auch wenn im letzten James-Bond-Film tatsächlich James Bond gestorben ist. Aber er hat die Welt trotzdem gerettet. Und gerade auch in Märchen kann man das immer wieder sehen. Happy End, am Ende wird alles gut. Und dann schauen wir in diese Welt und dann schauen wir in unser Leben und müssen feststellen, so ganz stimmt das nicht mit der Realität überein. Da gibt es oft nicht die tolle Lösung und alle Probleme sind weg. Andreas hat es schon angedeutet, da gibt es Kriege und die dauern über Jahre an und bringen unfassbares Leid mit sich. Aktuell gibt es weit über 100 Kriege auf dieser Erde, nicht nur Ukraine, nicht nur Israel. Da gibt es Hungersnöte, Überschwemmungen, Waldbrände, Wirbelstürme. Da gibt es Terrorismus und Gewaltverbrechen. Da gibt es Christenverfolgung, passend zum heutigen Sonntag. Da gibt es Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und schwere Krankheit und teilweise auch im eigenen Leben. Und jeder, der in einer dieser Situationen steckt, sieht nichts von einem Happy End. Die Filmwelt ist halt meistens eine Fantasiewelt und nicht die Wirklichkeit. Ich war jetzt im Oktober in unserem Urlaub im Gottesdienst in der Heimatgemeinde von Lukas Barb, der ja mit seiner Familie jetzt hier bei uns ist, in Süddeutschland. Und dort haben sie gerade eine Predigtserie unter dem Motto Happy End Zeit. Happy End Zeit. Es geht um die Endzeit und was die Bibel dazu sagt Und vor allem darum, dass am Schluss Jesus Christus wiederkommen wird. Und dann wird alles gut. Dann wird tatsächlich alles gut. Happy Endzeit. Heute ist es noch nicht so. Alle Menschen und auch die übrige Schöpfung, ja die ganze Welt, leiden unter vielen belastenden Dingen. Und vieles hängt dabei mit der Vergänglichkeit zusammen. Und genau hier knüpft der für heute vorgegebene Predigttext an, Römer 8, 18 bis 25, den möchte ich uns vorlesen. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld, vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen, bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Heiligen Geist empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen, darum müssen wir geduldig warten. Das ist der Predigttext für heute in der Übersetzung der Basisbibel. Die ganze Schöpfung leidet. Und die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf Besserung, auf Befreiung. Und ich bin über Vers 20 gestolpert und fand spannend, was da steht. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld. Die Schöpfung kann nichts dafür, wie es ihr geht. Sie ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht durch eigene Schuld. Ganz anders der Mensch. Mit dem Sündenfall, der eigenen Schuld, kam die Folge, die paradiesischen Zustände zu verlieren. Und ab sofort war der Mensch der Vergänglichkeit unterlegen. Und das wiederum hatte auch Auswirkungen auf die Schöpfung. Ich habe auf der Internetseite jesus.ch eine Auslegung dazu gefunden, zu Vers 20. Als Adam sündigte, betraf seine Übertretung nicht nur die Menschheit, sondern die gesamte Schöpfung, und zwar sowohl die belebte als auch die unbelebte Schöpfung. Der Erdboden ist verflucht. Viele wilde Tiere sterben eines gewaltsamen Todes. Krankheiten suchen Vögel und Säugetiere genauso heim wie Fische und Reptilien. Die Folgen der Erbsünde sind wie Schockwellen durch die ganze Schöpfung gelaufen. Auch wenn Gott es so für die Schöpfung nach dem Sündenfall entschieden hat, und das können wir zum Beispiel in 1. Mose 3, 17 und 18 nachlesen, kann man sagen, dass der Mensch von Anfang an Schuld am Leiden der Schöpfung hat. Das war für mich tatsächlich ein neuer Gedanke in der Vorbereitung. Und wenn es darum geht, achtsam und schützend mit der Schöpfung umzugehen, dann geht es auch darum, dass wir in gewisser Weise etwas gegenüber der Schöpfung gut zu machen haben. Das gibt mir jedenfalls einen ganz neuen Blick. Vom Entstehen des Lebens im Mutterleib an nimmt alles Leben den Weg der Vergänglichkeit. Ja, erstmal entwickelt sich da was immer weiter, der Körper und die Fähigkeiten. Aber von Anfang an bewegen wir uns auf das Sterben zu. Auch schon Babys können Lebensfunktionen beeinträchtigt haben oder dauerhaft beschädigt sein. Also auch bei Babys. Die Vergänglichkeit setzt bereits am Anfang an. Und bei diesen Gedanken sind mir unsere vier Jahreszeiten, die wir haben, ganz neu ein wertvolles Bild geworden. Dieser Kreislauf, den wir in den Jahreszeiten erleben, der immer wieder neues Leben hervorbringt oder Vorhandenes neu zum Leben und zum Erstrahlen erweckt, das ist ein kostbares Zeichen für die Ewigkeit, wie ich finde. Warum? Eigentlich ist alles der Vergänglichkeit unterworfen, sagt auch unser Text. Aber anstatt, dass das, was da ist, einfach nach und nach vergeht, schenkt Gott Neues, immer und immer wieder. In der Natur, aber auch in der Fortpflanzung der Tiere und in der Vermehrung der Menschen, neues Leben, immer und immer wieder. Und Gott hat uns für diesen Kreislauf sein Wort gegeben. In 1. Mose 8, 22 steht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und gleich im Anschluss 1. Mose 9, Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Gott schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Schöpfung und auch der Mensch immer und immer wieder Neues hervorbringen können. Und dass nicht nur das Vorhandene vergeht und gibt damit einen Vorgeschmack auf das unvergleichbar Neue, was er eines Tages schaffen wird. Der neue Himmel und die neue Erde, Herrlichkeit in Ewigkeit. All das Neue, was in dieser Welt entsteht, vergeht auch wieder. Und manchmal unter großer Mithilfe des Menschen. Wie viele Kinder werden teils aus egoistischen oder leichtfertigen Gründen abgetrieben? Oder weil man meint, selbst entscheiden zu können, welches Leben lebenswert ist? Das trifft natürlich bei Weitem nicht auf alle Abtreibungen zu, aber ich denke auf viele. In diesem Jahr, in 2023, sind in Deutschland bis heute 86.538 Kinder nach offizieller Statistik im Mutterleib getötet worden. Dem Ort, wo das Kind eigentlich absolut sicher und geborgen sein sollte. Und jedes abgetriebene Kind ist ein Stich in das Herz seines Schöpfers, in Gottes Herz. Und Gott schenkt dennoch immer und immer wieder neues Leben. Alles vergeht, aber Gott gibt mit dem Schöpfungskreislauf einen Vorgeschmack auf das Leben in seiner Herrlichkeit. Und diesen Kreislauf hat er nach der Sintflut versprochen. Die Wasser waren zurückgegangen, Mose und seine Familie und die Tiere aus der Arche herausgetreten, Noah baute einen Altar und opferte Gott. Und die folgenden Verse lese ich uns vor. 1. Mose 8, Vers 20 bis 9, Vers 1. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Gott gibt dieses Versprechen. Er schließt einen Bund mit Noah und den Menschen. Und was ist das Zeichen, was er dafür gibt? Der Regenbogen. Und dieses Zeichen hat mich durch die Woche begleitet. Anfang der Woche bei der Fahrt nach Naumburg, ein Regenbogen, die ganze Zeit in meinem Blickfeld. Und am Freitag bei der Fahrt von Merseburg nach Hause, ein Regenbogen. Ja, der Regenbogen steht für den Bund Gottes mit den Menschen. Er verspricht, er hält uns und der Schöpfung die Treue, bis er alles neu machen wird. Dafür steht der Regenbogen und nicht für irgendwelche anderen Dinge, auch wenn er heute für vieles gebraucht und zum Teil missbraucht wird, der Regenbogen. Gott schenkt immer wieder Neues, aber dennoch unterliegt alles der Vergänglichkeit, so lange, bis Gott Befreiung schenkt. Und da lese ich uns den ersten Teil von Vers 21. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Fällt einem der Begriff Sklaverei auf? Sklaverei der Vergänglichkeit. Was meint Sklaverei? Es ist eine Unfreiheit, man ist Eigentum anderer. Ja, die Schöpfung ist in gewisser Weise unfrei, sie gehört oder unterliegt der Vergänglichkeit. Aber der Vers geht weiter, ich lese noch mal im Ganzen. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Die Schöpfung wird, wie die Kinder Gottes, befreit in die Herrlichkeit Gottes. Werden alle Menschen befreit, gibt es am Ende die Allversöhnung? Mitnichten. Hier steht: Gottes Kinder erlangen die Freiheit in die Herrlichkeit Gottes. Wer sind Gottes Kinder? Sind nicht alle Menschen seine Kinder? Er hat sie geschaffen. Der direkte Abschnitt davor in der Basisbibel ist überschrieben mit Leben als Kinder Gottes. Und da gibt es direkt eine Definition für die Kinder Gottes in Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und wie bekommen wir Gottes Geist, der uns treibt, sodass wir seine Kinder sind? Auch da lohnt sich ein Blick in die Bibel. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Buße tun, das sündhafte Leben bekennen, umkehren zu Gott, sein Leben neu ausrichten, es unter seine Herrschaft stellen, das in der Taufe bezeugen oder im Nachgang bewusst in Anspruch nehmen, dann erhalten wir die Gabe des Heiligen Geistes als Vorschuss auf das ewige Leben, so steht es in Vers 23. Als Kinder Gottes dürfen und können wir uns nun vom Heiligen Geist treiben lassen. Und der Heilige Geist will in uns die Gewohnheit des alten Lebens töten, so steht es ein paar Verse vorher, Römer 8, Vers 13. Leider gelingt das noch nicht in Perfektion und Vollkommenheit, solange wir noch in dieser Welt leben. Luther sagte dazu: Der alte Adam muss durch Reue und Buße täglich ersäuft werden. Aber wir können und sollen uns von Gottes Geist treiben lassen. Denn dann sind wir seine Kinder und als solche werden wir gemeinsam mit der ganzen Schöpfung zur Freiheit in Gottes Herrlichkeit kommen. Und dann kommt der ernüchternde Vers 22 und ich lese auch noch den Anfang von 23. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Das erleben wir. Es gibt so viel Leid, so viel Schmerzen, so viel Trauer. Ich sprach schon vorhin von den Katastrophen in dieser Welt und in unserem eigenen Leben. Wir kennen die Bilder der Kriege und der Hungersnöte. Wir kennen die Nachrichten von Terrorismus und Gewaltverbrechen. Und wir kennen die schweren Stunden auch in unserem eigenen Leben. Ja, wir seufzen und stöhnen. Aber der zweite Teil von dem Vers 22, ich hatte es schon mit vorgelesen, der verrät uns was ganz Wichtiges. Ich lese den 22er Vers nochmal ganz. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen bis heute. Wie in Geburtswehen. All das Leid geschieht wie in Geburtswehen. Die Schöpfung und wir seufzen und stöhnen wie in Geburtswehen. Was heißt das? Wehen sind dazu da, etwas Neues zur Welt zu bringen. Wenn eine Frau in Wehen liegt, dann nur, um neues Leben, ein kleines Baby zur Welt zu bringen. All das Leid der Wehen ist kein Grund zur Verzweiflung, sondern zur Vorfreude. Bei der Geburt eines kleinen Babys ist uns das klar. Ist das uns auch klar bei den Geburtswehen der Schöpfung, bei den Geburtswehen in unserem eigenen Leben? Es braucht die Geburtswehen, damit Neues kommen kann. Gott will alles neu machen. Jesus wird wiederkommen und sein Reich aufrichten. Gott wird unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen, steht Ende vom Vers 23. Rollatoren, Hörgeräte, Brillen, wer braucht denn sowas? Migräne, Magenprobleme, Frakturen, Bänderrisse gehören der Vergangenheit an. Krebs und andere schlimme Krankheiten gibt es nicht mehr. Das alles gehört zu dem Thema, dass Gott unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen wird. Aber das ist nur die körperliche Gesundheit. Wir werden zudem eine innige Gemeinschaft mit Gott haben. Völlige seelische, geistige und geistliche Gesundheit. Vollumfängliches Wohlbefinden, keine Beeinträchtigungen mehr, auch zwischenmenschlich nicht. Wow, das alles will Gott schaffen. Und dazu braucht es im Vorfeld die unschönen Wehen. Vers 24 sagt, wir sind schon gerettet. Ja, Jesus ist längst für unsere Sünden gestorben und vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und wir mit ihm. Wir sind gerettet, aber auf Hoffnung hin. Ich lese uns den Vers 24. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Weil wir es noch nicht sehen, auf Hoffnung hin. Und dennoch ist es keine vage Hoffnung, so nach dem Motto hoffentlich, sondern es ist eine konkrete, begründete Hoffnung. Gottes Geist bezeugt es uns, wir wissen, was kommt. Und wir spüren die Sehnsucht nach ewigem, vollkommenem Leben in uns. Sie ist in uns hineingelegt, die Sehnsucht zurück zum Paradies. Der Wunsch nach einem Happy End, und ich glaube, die meisten mögen Filme mit Happy End, Der Wunsch nach einem Happy End hat einen tieferen Grund. Also ja, es gibt für diese Welt tatsächlich ein Happy End, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die paradiesischen Zustände werden wiederhergestellt. Gibt es auch ein Happy End für die Menschen? Ja, wenn sie Gottes Kinder sind. Und ich lese uns den letzten Vers aus dem Predigttext, Vers 25. Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Geduldig warten. Heißt das, Hände in den Schoß legen und warten, bis sich etwas tut? Heißt das, abwarten und Füße stillhalten, bis Gott endlich alles neu macht? Die Elberfelder Übersetzung spricht von Warten mit Ausharren. Und beim Wort Ausharren kam mir das Wort beharrlich in den Sinn. Gibt's auch ein paar Bibelstellen dazu. Ich habe mal zwei rausgesucht, zum Beispiel beharrlich im Gebet. Oder sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Das ist alles andere als eine passive Zurückhaltung. Warten mit Ausharren, das heißt, in hoffnungsvoller Erwartung lassen wir uns vom Geist Gottes treiben, gehen beharrlich unseren Weg mit unserem Herrn Jesus Christus. Es geht ums Dranbleiben, ums Durchhalten, ums Hindurchgehen. In den Wehen ist man sehr aktiv, zugegeben die Frau wesentlich mehr als der Mann. Man nimmt nicht irgendwie passiv teil, mal gucken, was so passiert, auch die Frau nicht. Man ist ganz aufmerksam, ganz intensiv dabei. Und man hat eine ganz klare, fokussierte Erwartungshaltung und das Ziel fest im Blick, worum es eigentlich geht. Und die Warum-Frage stellt sich nicht. Warum sind jetzt die Wehen? Alles dreht sich um das, was kommt. Allen Beteiligten ist klar, worum es geht. Und es gibt eine große Vorfreude. Und der Bekannten- und Verwandtenkreis ist bestens informiert. Das ist auch ein herrliches Bild für unseren Glauben, für die Wehen der Happy End-Zeit. Sehen wir in den Geburtswehen unserer Zeit und unseres Lebens die Vorboten der kommenden Herrlichkeit? Können wir durch all das Schwere hindurch das ewige, vollkommene und unvergleichlich schöne Leben sehen? Ja, manchmal sind Schwierigkeiten und Nöte einfach auch Folgen unserer Sünden und Verfehlungen. Aber vieles ist einfach der Vergänglichkeit der Welt und den Geburtswehen der neuen Schöpfung geschuldet. Erzählen wir unseren Mitmenschen davon? Sind sie durch uns bestens informiert? Unsere Welt und unsere Mitmenschen haben so viele Fragen und wir manchmal auch. Wo führt das alles hin? Geht alles den Bach runter? Richten wir unsere Erde zugrunde? Löscht sich die Menschheit selbst aus? Warum ist der Mensch zu so vielen grausamen Dingen fähig? Bleiben die Schwachen auf der Strecke? Nehmen Extremismus und Terrorismus überhand? Was ist heutzutage noch sicher? Welchen Sinn hat das alles? Welchen Sinn hat mein Leben? Welches Ziel hat mein Leben? Haben meine Kinder noch ein lebenswertes Leben? Aber auch, warum lässt Gott das alles zu? Fragen über Fragen und wir haben oft keine weise Antwort in einer konkreten Situation. Aber wir haben die allumfassende und für alle gültige Antwort. Durch die Geburtswehen unserer Zeit hindurch wird die Welt, wird die ganze Schöpfung aus der Sklaverei der Vergänglichkeit befreit. Alle Kinder Gottes werden durch die Geburtswehen ihres Lebens hindurch zur Herrlichkeit befreit. In Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. An dieser Zusage halten wir nicht trotz des Leides fest, sondern gerade wegen des Leides in dieser Welt, wegen der Geburtswehen, denn sie kündigen genau diese Zukunft an. Zum Schluss ein Blick auf den Anfang unseres Predigttextes, auf den ersten Vers, Vers 18. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Das Leid, das wir hier und heute im Kleinen und im Großen erleben und das uns begleitet, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Es wird nicht nur die Abwesenheit von Leid sein. Nein, uns erwartet eine unfassbare Herrlichkeit in Gottes Gegenwart, die sogar an uns offenbar werden soll. Das wird eine pure Glückseligkeit sein. Es wird uns umhauen, weil wir uns nicht annähernd vorstellen konnten, wie schön es ist. Ich möchte das Ganze in drei Punkte zusammenfassen, die ich gerne mitgeben möchte. Das erste, die ganze Schöpfung stöhnt und leidet und wartet sehnsüchtig auf Befreiung von der Vergänglichkeit. Das zweite, es braucht die Wehen, damit neues Leben entstehen kann. Und das dritte, wir halten durch und erleben Gottes Herrlichkeit. Amen.